Hallo, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, Gemini Notebook und Ideogramm.ai für das Beitragsbild. Und jetzt geht's los. Also, stell dir mal vor, es ist noch richtig früher Morgen. Draußen ist es noch komplett dunkel, aber dein Smartphone vibriert unüberhörbar auf diesem hölzernen Nachttisch.
Der klassische Start in den Tag.
Genau. Du greifst also so mit halb offenen Augen danach, blinzelst gegen dieses grelle Licht des Bildschirms und da leuchtet es dir schon in absoluter Pracht entgegen. Ein extrem glitzerndes WhatsApp-Bild.
Oh ja, ich glaube, ich weiß genau, in welche Richtung das geht.
Darauf zu sehen sind zwei so unnatürlich flauschige Teddybären, die sich umarmen. Und daneben steht eine Kaffeetasse, aus der kleine animierte Herzchen als Dampf aufsteigen.
Und der passende Spruch darf natürlich nicht fehlen.
Absolut nicht. In einer geschwungenen, neonfarbenen Schrift prangt da der Wunsch für einen wunderschönen Dienstag. Und dann ein paar Stunden später, in deiner Mittagspause, da folgt dann das schlafende Kätzchen und am Abend gibt es noch so einen animierten Blumengruß mit Sonnenuntergang hinterher.
Ja, wir alle kennen diese Nachrichten.
Wir rollen mit den Augen, wir ignorieren sie, wir leiten sie vielleicht sogar genervt an andere weiter. Aber wir machen heute nicht einfach nur Witze über diesen digitalen Kitsch. Wir begeben uns vielmehr auf eine tiefgehende Betrachtung dessen, was diese scheinbar harmlosen, bunten Bilder eigentlich über menschliche Einsamkeit aussagen.
Ein wirklich wichtiges Thema.
Wir schauen uns nämlich an, wie künstliche Intelligenz unsere alltägliche Grußkultur gerade völlig auf den Kopf stellt und die Geste an sich komplett verändert. Und wir beleuchten die teilweise wirklich überraschenden juristischen Fallstricke, die in dieser endlosen Flut an digitalen Aufmerksamkeiten lauern. Also von der Grenze zur Belästigung bis hin zum Urheberrecht.
Das wird eine sehr intensive Diskussion.
Die Frage, die du dir heute beim Zuhören also stellen solltest, lautet: Wie gehst du eigentlich damit um, wenn dein digitaler Frühstückstisch unter animierten Engeln und Blumensträußen buchstäblich zusammenbricht?
Ja, um diese allmorgendliche Flut an Nachrichten richtig einzuordnen, müssen wir uns zwingend mit so einer starken Asymmetrie in der digitalen Kommunikation beschäftigen. Also wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Realitäten, die auf dem Bildschirm eines Smartphones quasi frontal zusammenstoßen.
Okay, wie genau meinst du das mit den zwei Realitäten?
Naja, auf der einen Seite steht der Absender. Das sind in diesem spezifischen Kontext sehr häufig ältere Menschen, deren Alltag sich aus verschiedenen Gründen stark verändert hat. Für die ist das Versenden von diesem glitzernden Teddybären keine beiläufige Handlung und schon gar keine bloße Dekoration.
Sondern?
Es ist ein absolut proaktiver Akt der Kontaktaufnahme. Es ist eine in Pixel gegossene Botschaft, die im Kern bedeutet: Ich denke an dich und ich brauche ein Zeichen, dass du mich auch noch wahrnimmst.
Wahnsinn! Das verleiht diesem ja eigentlich total kitschigen Bild plötzlich eine unglaubliche Schwere. Man sieht ja auf den ersten Blick wirklich nur diese grellen Farben und die Herzchen, aber wenn man genauer hinsieht, erkennt man dahinter eine echte, vielleicht sogar verzweifelte Sehnsucht nach menschlicher Verbindung.
Ganz genau. Und diese Sehnsucht ist der eigentliche Motor des Ganzen. Und hier greift dann ein psychologischer Mechanismus, der das Problem sogar noch verschärft, nämlich die Erwartungshaltung.
Also die Erwartung, dass ich sofort antworte.
Richtig. Der Absender drückt auf Senden und begibt sich sofort in so eine Art Warteschleife. Er wartet auf diese zwei blauen Häkchen bei WhatsApp. Er wartet auf einen Daumen nach oben, auf ein rotes Herz oder zumindest ein kurzes Danke.
Und was passiert, wenn das ausbleibt? Weil ganz ehrlich, oft antwortet man ja einfach nicht auf jedes einzelne Bild.
Wenn diese Bestätigung ausbleibt, wird das vom Absender eben nicht rational als Zeitmangel des Gegenübers verbucht. Das fühlt sich für die Person an wie eine ignorierte, ausgestreckte Hand im echten Leben. Es wird als direkte, schmerzhafte Ablehnung empfunden.
Oh Mann.
Aber auf der anderen Seite steht halt der Empfänger. Und dessen Realität sieht völlig anders aus. Für den ist dieses Bild nur eines von vielleicht 100 Elementen in einer ohnehin schon völlig überfüllten digitalen Umgebung.
Ja, absolut. Da mischen sich dann Arbeitsmails mit familiären Gruppenchats, News-Alerts, Terminerinnerungen, alles auf einem kleinen Bildschirm. Das erinnert mich extrem an diese Dynamik bei einem All-You-Can-Eat-Buffet.
Ein Buffet? Wie meinst du das?
Naja, nur, dass wir uns hier im digitalen Raum befinden. Der Absender glaubt, er reicht dir gerade ein liebevoll zubereitetes, exklusives Gourmet-Häppchen auf so einem Silbertablett. Er erwartet, dass du stehen bleibst, es probierst und diese spezielle Geste auch wertschätzt.
Mhm.
Aber dein eigener Teller, der biegt sich ohnehin schon unter einem gewaltigen Berg von digitalem Fastfood. Du bist so dermaßen übersättigt von ständigen Reizen, dass du den Wert dieser einzelnen Geste gar nicht mehr erkennen kannst. Und so führen dann diese Messenger-Werkzeuge, die uns doch eigentlich enger zusammenbringen sollen, paradoxerweise zu immer mehr Entfremdung und Missverständnissen.
Das ist ein exzellenter Vergleich. Sie legen vor allem ein tiefer liegendes gesellschaftliches Problem offen. Die Altersforschung zeigt nämlich sehr deutlich, dass Menschen, besonders so ab einem Alter von 75 Jahren, enorme Schwierigkeiten haben, sich aus einer einmal entstandenen Einsamkeit wieder aus eigener Kraft zu befreien.
Ja, das leuchtet ein.
Wenn dann die körperliche Mobilität nachlässt, der Partner vielleicht fehlt und der Freundeskreis naturgemäß schrumpft, dann wird die physische Welt sehr schnell sehr, sehr klein. Interessensverbände für Senioren weisen ja völlig zu Recht darauf hin, dass Messenger-Dienste theoretisch ein fantastisches Fenster zur Welt sein könnten.
Sie bieten ja auch die Chance, am Leben der Enkel oder Kinder teilzuhaben, oder?
Ganz genau. Das Problem ist nur die Art der Nutzung. Hunderte unpersönliche, massenhaft weitergeleitete Grüße erzeugen eben nur die Illusion von Kommunikation. Sie schaffen eine Art Grundrauschen, aber eben absolut keine tragfähige emotionale Nähe.
Es ist im Grunde ein digitales Pflaster für eine Wunde, die eigentlich genäht werden müsste. Und wenn wir über dieses massive Grundrauschen sprechen, diese schiere Menge an Bildern, dann kommen wir nicht um den wirklich massivsten Treiber dieser Entwicklung herum, nämlich künstliche Intelligenz.
Definitiv.
Ich frage mich da halt, wenn Einsamkeit das eigentliche Motiv ist und die Menschen echte Nähe suchen, warum greifen sie dann zunehmend zu KI-generierten Bildern, um Kontakt aufzunehmen? Das wirkt doch auf den ersten Blick wie ein totaler Widerspruch. Eine kalte Maschine soll quasi menschliche Wärme transportieren?
Ja, das wirkt erstmal paradox. Aber dieser Widerspruch löst sich sofort auf, wenn wir uns die Mechanik der Bequemlichkeit ansehen. Die Hürde, etwas Kreatives zu erschaffen, ist schlichtweg komplett verschwunden.
Weil die Tools heute so einfach sind.
Richtig. Gehen wir in der Zeit nur ein wenig zurück. Also, ein Gruß zu verschicken, war ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Man musste eine physische Karte aussuchen, sie handschriftlich beschreiben, eine Briefmarke kaufen und zum Briefkasten gehen.
Ja, oder selbst im frühen digitalen Zeitalter musste man sich echt anstrengen, im Internet nach einem passenden Foto suchen, das abspeichern, in ein Programm laden und dann mühsam einen Text darüber legen.
Genau. Und diese Zeit, die man da investiert hat, das war ja Teil der Botschaft. Heute tippt man einen simplen Satz in einen Bildgenerator, einen sogenannten Prompt, also etwa: Erstelle einen niedlichen guten Morgengruß mit Rosen, einem See, Teddybären und ganz viel Glitzer.
Und zack. 5 Sekunden später spuckt das Programm nicht nur ein einziges Bild aus, sondern präsentiert gleich 4 oder 5 hochauflösende Varianten. Einmal mit Sonnenuntergang, einmal mit Kaffeetasse und dann noch mit Katzen, die inzwischen sogar fehlerfrei aussehen. Der Prozess des Erschaffens kostet wirklich absolut keine Mühe mehr.
Und exakt da liegt das große Problem für die zwischenmenschliche Beziehung. Die Automatisierung entwertet die Geste. Wenn der Aufwand quasi auf Null sinkt, spürt das der Empfänger, selbst wenn es ihm gar nicht richtig bewusst ist.
Wie meinst du das, er spürt das unbewusst?
Das Gehirn des Empfängers registriert diese absolute Makellosigkeit des Bildes und weiß sofort, das ist Fließbandarbeit. Es ist austauschbare Massenware. Und die unbewusste Schlussfolgerung lautet dann, wenn der Absender keine Mühe in die Erstellung der Nachricht investiert hat, warum sollte ich dann meine wertvolle Zeit investieren, um ausführlich und emotional darauf zu antworten?
Verstehe, das ist so ein psychologischer Ausgleich.
Genau. Die fehlende Investition auf der einen Seite rechtfertigt sozusagen die Nichtreaktion auf der anderen.
Aber Moment, da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Wir reden hier so negativ über diese Automatisierung. Ist es nicht eigentlich auch eine absolut fantastische Entwicklung, dass Menschen jetzt ihre wildesten kreativen Ideen visualisieren können, ohne irgendwelche technischen Hürden nehmen zu müssen?
Wie meinst du das? In diesem Kontext?
Naja, gerade für Menschen, die motorisch vielleicht eingeschränkt sind oder einfach keine komplexen Bildbearbeitungsprogramme beherrschen. Ist diese unfassbare, barrierefreie Zugänglichkeit zur kreativen Gestaltung nicht im Kern etwas extrem Positives?
Wir müssen hier ganz scharf zwischen künstlerischem Ausdruck und emotionaler Kommunikation trennen. Also die Demokratisierung von Kreativwerkzeugen ist eine großartige technische Errungenschaft, keine Frage. Jeder kann jetzt beeindruckende Bilder erschaffen.
Ja, eben.
Aber wir reden hier ja über den Versuch, eine emotionale Brücke zu einem Familienmitglied oder einem Freund zu bauen. Und für diesen Zweck ist die visuelle oder technische Perfektion eines KI-Bildes völlig irrelevant. Kommunikation, die eine Bindung schaffen soll, braucht Reibung. Sie braucht einen menschlichen Fingerabdruck.
Einen Fingerabdruck?
Genau. Eine kurze, selbstgetippte Nachricht mit zwei Tippfehlern, in der einfach steht: Wie war eigentlich dein Arzttermin heute? Ich habe an dich gedacht. Die erzeugt um ein Vielfaches mehr menschliche Resonanz als das alleraufwendigste, fehlerfrei von einer KI generierte Rosenmotiv. Die KI nimmt uns die Arbeit der Erstellung ab, ja, aber echte Beziehungen erfordern emotionale Arbeit. Die lässt sich nicht auslagern.
Das leuchtet absolut ein. Der menschliche Fingerabdruck, selbst wenn er total unperfekt ist, ist also genau das, was die echte Verbindung schafft. Diese perfekte, seelenlose Verpackung der KI überdeckt die eigentliche Absicht völlig.
Genau das ist der Punkt.
Und diese Reibungslosigkeit, von der du sprichst, die führt ja auch dazu, dass Menschen oft nicht mehr nur ein Bild schicken, sondern gleich 5, 10 oder 20 am Tag. Und diese absolute Überproduktion bringt uns von der psychologischen Ebene direkt auf ein völlig anderes Terrain.
Du spielst auf die rechtliche Seite an.
Ja. Ab wann wird diese endlose Bilderflut nämlich nicht mehr nur als familiäre Genervtheit verbucht, sondern wird zu einem handfesten juristischen Problem?
Das ist eine Grenze, die im Alltag wirklich sehr oft falsch eingeschätzt wird. Die meisten Menschen glauben ja, das Gesetz würde sofort greifen, sobald man sich massiv belästigt fühlt. Aber mangelnde digitale Etikette oder extreme Nervigkeit sind per se nicht illegal.
Das heißt, 15 Kätzchenbilder am Tag sind noch okay.
Jemandem jeden Tag 15 Bilder zu schicken, ist im ersten Schritt absolut kein Fall für den Staatsanwalt. Wenn wir über das Strafrecht sprechen, landen wir bei der sogenannten Nachstellung, also dem, was wir umgangssprachlich Stalking nennen. Und die Hürden dafür sind in Deutschland aus sehr gutem Grund ziemlich hoch.
Um das für uns alle mal greifbar zu machen, das ist doch im Grunde wie mit einem Nachbarn, der ständig laute Musik hört. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Musik, bei der man in seiner eigenen Wohnung genervt die Zähne zusammenbeißt, und dem Punkt, an dem die Polizei tatsächlich einschreiten muss. Wie wird diese Grenze bei unseren digitalen Katzenbildern gezogen?
Die Analogie zum Lärm passt wirklich sehr gut. Denn genau wie beim Nachbarschaftsstreit geht es auch hier um die aktive Störung deines Lebens. Für den Tatbestand der Nachstellung reicht es eben absolut nicht, dass dein Handy ständig brummt und du genervt auf den Bildschirm schaust. Die rechtliche Grenze wird erst überschritten, wenn zwei Dinge passieren.
Welche zwei Dinge?
Erstens muss der Empfänger ganz klar und unmissverständlich kommuniziert haben, dass er diese spezifische Kontaktaufnahme nicht mehr wünscht. Und der Absender muss sich dann beharrlich darüber hinwegsetzen.
Okay, und zweitens?
Zweitens. Und das ist der entscheidende Hebel im Gesetz, muss die Lebensgestaltung der betroffenen Person dadurch nicht unerheblich beeinträchtigt werden.
Was genau bedeutet denn nicht unerheblich beeinträchtigt in der Praxis? Reden wir da von einer regelrechten Panikattacke, wenn das Handy vibriert?
Exakt solche Dinge. Also wenn jemand aus lauter Angst vor der nächsten Nachrichtenflut sein Smartphone komplett ausschaltet und dadurch für niemanden mehr erreichbar ist. Oder wenn jemand Schlafstörungen entwickelt oder bestimmte soziale Plattformen komplett meidet aus reiner Furcht vor dem Absender. Das Leben muss objektiv messbar eingeschränkt sein.
Verstehen.
Ein paar unerwünschte, glitzernde KI-Grüße am Morgen von der eigenen Tante erfüllen diese extrem harte Voraussetzung für das Strafrecht in den allermeisten Fällen also nicht, egal wie sehr sie die Nerven strapazieren.
Aber man muss das doch auch nicht einfach so ertragen. Wenn das Strafrecht da nicht greift, ist man doch nicht völlig schutzlos, oder?
Nein. Zivilrechtlich kann man natürlich vorgehen. Man kann Unterlassungsansprüche geltend machen, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt wird. Aber bevor man jetzt diesen großen Schritt geht und gleich Anwälte einschaltet, stolpern die meisten Menschen im Eifer des Gefechts in ein ganz anderes, sehr alltägliches rechtliches Minenfeld.
Welches Minenfeld meinst du?
Den Umgang mit Screenshots.
Oh, das ist ein perfektes Stichwort. Das schnelle Abfotografieren des Chatverlaufs, das machen wir doch alle ständig. Jemand schickt etwas Absurdes, man drückt zwei Tasten gleichzeitig und hat den Beweis gesichert.
Ja, technisch ist es ein Wimpernschlag. Aber rechtlich macht es einen gigantischen Unterschied, was genau in der Sekunde danach mit diesem frisch gemachten Screenshot passiert. Das rein private Speichern eines Chats auf dem eigenen Gerät ist völlig unproblematisch. Das Urheberrecht erlaubt einzelne Kopien für den rein privaten Gebrauch.
Das heißt, wenn ich mit dem absurden Chatverlauf mit den 20 generierten Teddybären nur in meiner eigenen Fotogalerie abspeichere, einfach um mich abends im stillen Kämmerlein darüber aufzuregen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Absolut, ja. Die rechtliche Falle schnappt erst in genau dem Moment zu, in dem du diesen Screenshot weiterleitest oder teilst. Stell dir mal vor, du postest diesen Chatverlauf in einer größeren Familien-WhatsApp-Gruppe.
Oder vielleicht sogar öffentlich auf Facebook.
Schlimmstenfalls das, ja. Versehen mit einem ironischen Kommentar, um dich über den Absender so ein bisschen lustig zu machen. Wenn auf diesem Screenshot der Name, das Profilbild, die Handynummer oder gar Details aus dem Privatleben des Absenders erkennbar sind, dann machst du dich in dem Moment selbst zum Angreifer.
Weil ich Daten von jemand anderem veröffentliche.
Richtig. Du verletzt in diesem Moment ganz massiv die Persönlichkeitsrechte und Datenschutzrechte der anderen Person. Das Recht am eigenen Bild und das Recht auf Vertraulichkeit der Kommunikation wiegen hier in Deutschland extrem schwer. Man darf private Unterhaltungen nicht einfach öffentlich zur Schau stellen, nur um jemanden vorzuführen.
Gibt es dafür irgendwelche Ausnahmen? Was passiert denn, wenn ich wirklich massiv bedroht werde und nicht nur genervt bin?
Das ist die absolute Ausnahme und enorm wichtig, wenn Screenshots der reinen Beweissicherung dienen. Wenn du tatsächlich beleidigt, belästigt oder bedroht wirst, raten Ermittlungsbehörden sogar dringend dazu, alles akribisch zu dokumentieren.
Das ergibt Sinn.
In solchen Fällen solltest du den gesamten Chatverlauf inklusive Datum und Uhrzeit abfotografieren. Aber, und das ist wichtig, diese Bilder gehören dann eben in die Hände der Polizei oder eines Anwalts. Ein Beweis für die Ermittlungsbehörden zu sein, ist rechtlich etwas völlig anderes, als die eigene Verwandtschaft im Internet an den Pranger zu stellen.
Gut, das klärt die Fronten, falls die Situation wirklich völlig eskaliert. Aber wir reden ja meistens über die eigene Familie. Wie zieht man denn im ganz normalen Alltag eine vernünftige Grenze, ohne den Menschen, das in der Regel ja nur gut meint, emotional komplett vor den Kopf zu stoßen? Man will ja nicht gleich mit Anwälten oder Paragraphen drohen, wenn die Oma ein Kätzchen schickt.
Die Lösung liegt hier in einer Form der Kommunikation, die klare Grenzen zieht, ohne die Person als Ganzes abzulehnen. Das Ziel ist es, die Beziehung an sich zu bestätigen, aber die spezifische Handlung einzudämmen.
Hast du da ein praktisches Beispiel?
Ja, eine mögliche Nachricht könnte etwa lauten: Ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören und zu wissen, dass du an mich denkst. Aber diese vielen Bilder jeden Tag überfordern mich. Ich kann mir das nicht alles ansehen. Bitte schreib mir doch lieber einmal in der Woche persönlich, wie es dir gerade geht.
Das ist stark.
Es wertet die Gefühle des Absenders nicht ab, stoppt aber die schiere Menge an diesen digitalen Platzhaltern.
Eine sehr empathische und effektive Methode. Man rückt die Technik so ein bisschen in den Hintergrund und holt den Menschen wieder nach vorne. Da wir uns aber gerade ohnehin schon so tief im juristischen Dickicht bewegen, müssen wir uns noch eine extrem faszinierende Frage stellen, die mit dem Aufstieg der KI einfach immer wichtiger wird.
Ich ahne es schon.
Wem gehören diese endlos generierten Kätzchen in der Kaffeetasse eigentlich?
Das ist eine Frage, über die sich Anwälte weltweit gerade wirklich die Köpfe zerbrechen. Nach derzeitiger deutscher Rechtsauffassung ist die Antwort aber erstaunlich klar. Ein rein von einer KI generiertes Bild gehört niemandem.
Niemandem? Echt?
Ja. Das zuständige Patent- und Markenamt stellt fest, dass es auf solche Ergebnisse kein Urheberrecht geben kann. Der Grund liegt tief in der Definition des Gesetzes. Für ein Urheberrecht braucht es zwingend eine persönliche, geistige Schöpfung durch einen Menschen. Ein Werk muss einen menschlichen Schöpfer haben.
Jetzt spiele ich aber mal den Teufelsadvokaten. Das Eingeben dieses Prompts, das Überlegen der genauen Worte, ist das nicht meine geistige Schöpfung? Und wenn das Bild nun wirklich niemandem gehört, bedeutet das im Umkehrschluss, ich habe hier den ultimativen digitalen Wilden Westen. Ich kann dieses Bild einfach nehmen, auf T-Shirts drucken, verkaufen oder auf meine Firmenwebseite klatschen, solange ich will.
Also den Vergleich mit dem Wilden Westen, den muss ich direkt entkräften. Um auf deine erste Frage einzugehen, Das Eingeben eines Prompts wird rechtlich eher so bewertet, als würdest du einem Maler sagen, mal mir einen Baum. Du hast die grobe Idee vorgegeben, aber die eigentliche Umsetzung, die Pinselführung, die macht der Maler.
Verstehe.
Oder im Falle der KI eben die Maschine. Ein Prompt ist wie das Bedienen eines Spielautomaten. Du ziehst den Hebel, aber du kontrollierst nicht das exakte Ergebnis. Deshalb bist du nicht der Urheber.
Okay, ich bin nicht der Urheber. Aber darf ich es nun frei nutzen oder nicht?
Dass es kein Urheberrecht an dem Bild an sich gibt, ist absolut kein Freifahrtschein für die Nutzung. Und hier wird es echt gefährlich. Die KI operiert ja auf Basis riesiger Datenmengen, die sie gelernt hat. Wenn die Maschine nun ein Bild ausspuckt, das einem bereits geschützten Werk täuschend ähnlich sieht, sagen wir mal, der Teddybär sieht exakt aus wie eine bekannte Cartoon-Figur eines großen Filmstudios oder die Kaffeetasse trägt ein markengeschütztes Logo.
Ah, dann habe ich ein Problem.
Ganz genau. Dann verletzt du bei der gewerblichen Nutzung oder Veröffentlichung massiv bestehende Marken und Urheberrechte Dritter.
Und was passiert, wenn die KI reale Personen generiert? Ich könnte der KI ja anweisen, ein Bild von meinem Nachbarn in einer ziemlich peinlichen Situation zu erstellen.
Wenn die KI ein Gesicht erzeugt, das einer realen Person gehört, sei es ein Prominenter oder eben dein Nachbar, dann greifen sofort das Recht am eigenen Bild und die allgemeinen Persönlichkeitsrechte. Wenn du ein solches Bild teilst, begehst du direkt eine Rechtsverletzung.
Und ich kann nicht einfach sagen, die KI war's?
Nein. Das Argument, ich habe das nicht gemalt, das hat ja nur die Software gemacht, wird dich vor Gericht nicht eine Sekunde lang retten. Wer das Bild verbreitet, trägt immer die volle Verantwortung für den Inhalt. Das gilt übrigens auch für Bilder, die du einfach so im Netz oder in einer WhatsApp-Gruppe findest.
Das ist ein guter Punkt.
Das bloße Finden eines Bildes gibt dir niemals das Recht zur freien und schon gar nicht zur gewerblichen Weiterverwendung.
Das ist wirklich ein entscheidendes Detail. Der Entstehungsprozess durch die Maschine mag urheberrechtsfrei sein, aber der eigentliche Inhalt des Bildes kann trotzdem extrem stark durch andere Rechte geschützt sein. Lass uns all diese Stränge, also die Psychologie der Einsamkeit, die Entwertung menschlicher Gesten durch Technik und die rechtlichen Fallstricke einmal bündeln. Was ist das konkrete Fazit für unseren Umgang mit dieser digitalen Realität?
Das wichtigste Fazit ist meiner Meinung nach eine Art digitale Selbstentlastung für uns alle. Zwei blaue WhatsApp-Häkchen sind kein rechtsgültiger Vertrag, der dich zu unverzüglicher Aufmerksamkeit und Beantwortung verpflichtet. Niemand muss 24 Stunden am Tag auf Empfang sein und jede animierte Kaffeetasse kommentieren.
Ein sehr befreiender Gedanke.
Gleichzeitig fordert uns diese Entwicklung aber auch auf, genauer hinzusehen. KI-Werkzeuge sind mächtig. Sie können visuell atemberaubende oder eben extrem kitschige Dinge in Sekundenbruchteilen erschaffen. Aber sie sind technologisch völlig ungeeignet, um echtes menschliches Interesse, ein tiefgründiges Gespräch oder gar einen persönlichen Besuch zu ersetzen. Sie simulieren Nähe, ohne sie herzustellen.
Wir brauchen also wieder viel mehr Mensch und deutlich weniger Bildgenerator. Anstatt schweigend genervt auf den Bildschirm zu starren, sich passiv-aggressiv zurückzuziehen oder einfach das nächste austauschbare Glitzerbild als Echo zurückzuschicken, müssen wir proaktiv werden.
Genau.
Wir sollten anfangen, wieder echte, verlässliche Vereinbarungen zu treffen. Das kann das feste Telefonat am Sonntagnachmittag sein. Oder eine bewusste, getippte Nachricht am Abend, die sich auf ein echtes, tatsächliches Ereignis bezieht. Vor allem aber sollten wir wieder anfangen, echte Fragen zu stellen. Nicht, hier ist ein Bild von einem Teddybären, sondern wie geht es dir heute wirklich?
Exakt diese Art der Nachfrage bricht die Automatisierung auf. Und dann muss man eben auch bereit sein, sich die Zeit zu nehmen, die Antwort wirklich anzuhören und emotional zu verarbeiten. Die Technik ist ein Werkzeug. Sie darf nicht als billiger Ersatz für die eigentliche Beziehungsarbeit herhalten.
Wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir diese ganzen Geräte, die uns doch eigentlich weltumspannend vernetzen sollen, wieder als Brücke nutzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir sie durch Bequemlichkeit zu einer undurchdringlichen Mauer aus Automatisierung zwischen den Generationen aufbauen.
Das fasst die Herausforderung, vor der wir in diesem digitalen Zeitalter stehen, eigentlich perfekt zusammen.
Stell dir vor, in ein paar Jahren ist die Technik noch weiter fortgeschritten. Nicht nur, dass eine KI das Guten-Morgen-Bild für deinen Onkel generiert und pünktlich um 7 Uhr abschickt, weil sie weiß, dass er dann aufsteht. Deine eigene KI auf deinem Smartphone erkennt dieses Bild, analysiert den familiären Kontext und antwortet völlig eigenständig und vollautomatisch mit einem passenden Herzchen und einem netten generierten Grußtext zurück.
Das wäre komplett surreal.
In der letzten Konsequenz unterhalten sich dann zwei Maschinen völlig autark miteinander, um menschliche Zuneigung und familiäre Pflichten zu simulieren, während wir beide uns längst aus der eigentlichen Konversation verabschiedet haben und unseren Alltag leben, ohne je miteinander gesprochen zu haben. Ein Gedanke, den man beim nächsten vibrierenden Smartphone am frühen Morgen vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten sollte. Dieser Podcast ist eine Produktion von der-itblog.de.